Ich mache mal die zweite große Errungenschaft. Der Euro. Der Euro. Eines Tages beschließen Sie, übrigens unter anderem wegen den Wirkungen des Handels, von denen ich vorhin geredet habe, für manche Länder geht die Zahlungsfähigkeit kaputt dadurch, dass sie immerzu die Verkaufsplätze der anderswo produzierten Waren geworden sind. Irgendwann können sie nicht mehr zahlen. Die Währungen der Partnerstaaten sind schon immer weiter entwertet worden. Die italienische Lira von, gestern hast du gelesen, von 160 Lire zu einer Mark auf 1500 Lire zu einer Mark. Also im Lauf von 20 Jahren ein Zehntel. Der Euro ist ein Angebot, wieder wie der Binnenmarkt. Formell und zunächst ist der Euro ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ein Angebot, das in diesem Fall schon sehr eindeutig von Deutschland ausgeht, weil Deutschland hatte die harte Währung in Europa und die Partner hatten es nicht, überwiegend nicht. Manche Partner, wie die Österreicher oder die Niederländer, hatten eine der D-Mark gleiche Währung, deswegen, weil sie die ganze Zeit an die D-Mark gebunden hatten. Der Euro in seiner Einführung ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ihr dürft alle, wir vergemeinschaften die Geldhoheit, Geld herausgeben darf jetzt nur noch die Europäische Zentralbank, keine Bundesbank mehr, keine italienische Notenbank und so weiter, sondern nur noch die EZB. Wir vergemeinschaften die Geldhoheit, aber dafür dürfen alle Mitgliedsländer das gute, stabile, harte Geld benutzen. Ein Angebot, das die Länder von den ewigen Sorgen mit ihren Weichwährungen entlastet. Tatsächlich tut es auch im Anfang. Dass ihnen das Angebot macht, ihr könnt euch viel billiger verschulden in der stabilen Währung als in den unstabilen Währungen, mit denen ihr bisher gewirtschaftet habt. Ihr gewinnt also erstmal an Kreditwürdigkeit. Haben sie auch. Ein ganzes Jahrzehnt lang. Dann aber kommt die Bedingung, die damit verbunden ist. Wenn die Nationen in einem gemeinsamen Geld wirtschaften, aber daran festhalten, dass national abgerechnet wird. Dass also die Wirkungen der Konkurrenz auf dem europäischen Markt im gemeinsamen Geld an den Nationen hängen bleiben. Sieg und Niederlage in der Konkurrenz müssen die Nationen selber verkraften. Das Geld ist gemeinsam, aber wie viel man davon hat, ist national. Die Bedingungen, zu denen sich die Staaten verschulden dürfen, das waren damals die Maastricht-Kriterien, die haben einen eindeutigen Inhalt. Die haben nämlich den Inhalt, jeder europäische Staat darf Schulden machen, darf Staatsschulden machen, muss also das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum im Land so hinbringen, dass 3% Nettoverschuldung im Jahr nicht überschritten werden. Das war so diese grobe Richtlinie. Ich muss jetzt gar nicht in die Details gehen, die Hauptsache ist die. Da wird die Verschuldungsfähigkeit der Mitgliedsländer jetzt letzten Endes auf die Relation verpflichtet, die das super erfolgreiche Deutschland hingekriegt hat. Das heißt, den Satz noch geier, das heißt, in den Mitgliedsländern muss sich auch jeder Euro Staatsschuld so ähnlich rentieren, also so ähnlich in Wirtschaftswachstum übersetzen, wie das in Deutschland gelungen ist. Das heißt, die Mitgliedsländer haben mit dem Angebot nutzt das harte Geld eine Pflicht geerbt, nämlich seid als Kapitalstandort so rentabel, wie Deutschland es ist. Das ist euer neues Kriterium der Behauptung. Daran müsst ihr euch bewähren und wer das nicht schafft, schifft ab. Gut, jetzt mal einen Punkt, ja.
Es wird nur zur Vollständigkeit. Die Umrechnungskurse zum Beginn waren natürlich auch ein entscheidender Punkt.
Ich sage es laut, damit es alle hören können. Das Argument war, man soll nicht vergessen, dass die Umrechnungskurse zu Beginn der Europäischen Währungsunion, also die Kurse, mit denen die nationalen Währungen in den Euro umgetauscht worden und in ihn eingegangen sind, dass die selber ein Politikum gewesen waren. Die waren politisch festgesetzt. Und da hat man manchen Ländern übrigens auch, man weiß ja gar nicht genau, ist es eigentlich schön, wenn die Währung wertvoll eingeht oder ist es schön, wenn sie entwertet eingeht? Es ist gar nicht so klar. Im Ergebnis ist es jetzt klar. Nach 15 Jahren ist es klar.
Und der Ökonom ist immer klar, dass eine schwache Wirtschaft mit einer schwachen Währung
besser ist. Das gilt dann, wenn es um den Export von Waren geht. Wenn es um die Anlage von Geldkapital geht, schaut es wieder ganz anders aus. Dann ist der Reichtum der Nation ganz anders. Also dann hängt er eben an der Festigkeit der Währung. Egal, natürlich, das waren damals Beschlüsse und ich glaube, die haben sich damals im Ergebnis auch in der Absicht auch alle getäuscht. Aber das ist ja nicht wichtig. Das Resultat der Sache ist, dass alle Mitgliedsländer jetzt unter der Messlatte stehen. Eure Staatsschuld muss sich so in Wachstum übersetzen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und wer das nicht leistet, schifft ab. Jetzt kommt nämlich ein neuer Übergang. Beim Binnenmarkt habe ich gesagt, was leistet er? Er scheidet die Mitgliedsländer in florierende Kapitalstandorte und sozusagen und in Hinterland des europäischen Kapitals. Der Euro scheidet die Mitgliedsländer nach 10 Jahren Benutzung und einer Finanzkrise in Gläubiger- und Schuldnerstaaten. Die einen, die eben dieses Wachstum nicht hinbringen, verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und sie müssen ja immer noch als Nationen gerade stehen für ihre Schulden. Sie verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und lustigerweise die Geldhoheit. Dann druckt man halt neues Geld. Haben sie weggegeben. Diese Länder stehen da und haben gar kein Geld. Nicht mehr ein schlechtes Geld wie seinerzeit, sondern die haben überhaupt keins mehr. Und die anderen, Deutschland, gewinnt mit dem Euro die Ausdehnung des Wirkungskreises seiner D-Mark, also den Anwendungsbereich eines Geldes, das so gut ist wie die Mark. Darüber die Aufwertung der damaligen Mark zu einer heutigen Weltwährung, die sich am US-Dollar misst und mit ihm misst. Und als Nation gewinnt Deutschland und die erfolgreichen Mitmacher wie die Niederlande genauso, gewinnen eine schier grenzenlose Kreditwürdigkeit. Oft gerade noch durch den Verlust der Kreditwürdigkeit der Partnerstaaten. Die Scheidung der Nationen in Gläubiger- und Schuldnerstaaten ist jetzt ein viel weitergehender Schritt als die Scheidung in Sieger und Verlierer der Handelskonkurrenz. Es ist nämlich der Übergang dazu, dass die Verliererstaaten die Souveränität über ihre eigene Politik verlieren und die Gläubiger, ja praktisch die Vormünder der anderen werden. Was sich Griechenland, aber eben nicht bloß Griechenland, auch Portugal und Irland, im Weiteren, das darf man nicht vergessen, die stehen jetzt nicht unter diesen, Sanierungsprogrammen oder so, Italien, Frankreich. Aber auch deren nationale Zahlungsfähigkeit hängt ganz und gar an der Festigkeit der Währungsunion heutzutage. Wenn man die in Zweifel zieht, dann ist der Franc und dann ist die französische Kreditwürdigkeit sofort gefährdet. Das sagen ja auch die Konkurrenten von Le Pen, die sagen der ja auch, du weißt ja gar nicht, was du ins Rutschen bringst, wenn du hier mit Kündigungen anfängst. Also die Gläubigerstaaten gewinnen die Macht über die Schuldnerstaaten zu entscheiden, was die sich leisten dürfen. Die Haushaltsführung in anderen Ländern gerät zum Genehmigungsgegenstand bei diesen Sanierungsprogrammen, oder wie heißen die Programme, da gibt es doch ein Wort, diese europäischen... diese Programme, die heißen Programmländer, weil die unter einem Sanierungsprogramm stehen, das die Troika verwaltet, egal. Wie? Na, Austerität ist ja mehr die Seite, die müssen furchtbar sparen. Egal, also die Länder, die unter dieser Aufsicht stehen, da ist es ausdrücklich. Aber das gilt nicht bloß für die, das gilt auch für die anderen, die von dem Verbund mit Deutschland in der Währungsfrage abhängen. Der Gläubiger kriegt Macht über den Schuldner zu entscheiden, was der Schuldner sich leisten darf. Und da wird dann endgültig der Standpunkt, Griechenland muss florieren, der gilt dann nicht mehr. Dann gilt der Standpunkt, Griechenland darf für den Euro nicht zur Belastung werden. Und dieses Land muss nicht wachsen, sondern dieses Land muss seinen Haushalt so weit zurechtschrumpfen, dass es selber nicht mehr ausgibt, als seine mickrige Wirtschaft an Steuern einbringt. Also die Staaten scheiden sich in Objekte der Union und in Subjekte der Union. Dass sich die Schuldnerstaaten dieses Regime über ihre souveräne Haushaltsführung überhaupt gefallen lassen, zeugt davon. Sie klagen ja dauernd drüber. Ja? Aber dass sie sich überhaupt gefallen lassen, zeugt davon, dass sie die Alternative, lieber hartes Geld oder lieber nicht so hartes Geld, längst nicht mehr haben. Dass sie wirklich diesem Euro-Regime erstmal ausgeliefert sind. Und die Alternative für diese Länder, das ist an Griechenland durchexerziert worden, heißt Rückkehr zu einer eigenen Währung, die keinerlei internationale Kaufkraft hat, die keinerlei internationalen Kredit genießt und das ohne, dass man den Schuldenberg, den man inzwischen in Euro angesammelt hat, los wäre. In diesem Vergleich, da war den Griechen dann tatsächlich das Austeritätsregime lieber als eine eigene Drachme.